Wie fühlt sich das an, wenn du hörst, dass das so laut wird und du weißt, da kommt irgendwas Großes auf dich zu?
Und also der natürliche Instinkt ist ja eigentlich weg. So, also wenn du, es ist, man hat so, weiß ich nicht, ne, ich muss, zum Glück hat man es noch nie erfahren müssen, aber wenn halt irgendwie so riesen Tsunami-Wellen oder sowas, wenn so auf was hinzurollt, dann denkt man so, Gottes Willen, einfach weg, so schnell weg wie es möglich. In dem Fall sind wir noch drauf zugefahren.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Hallo, herzlich willkommen. Vincent ist bei uns.
Hallo.
Und ich freue mich, denn Vincent hat heute eine ganz besondere Geschichte mitgebracht von einer Monsterwelle, die mitten in einem Fluss vorkommt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Es ist, normalerweise würde man ja sagen, Wellen, ne, klar, irgendwie am Meer, klassisch, wie man es irgendwie kennt. Und diese Welle, die zieht sich wirklich kilometerweit durch einen Fluss durch. Also die fängt auch im Ozean an sozusagen und dann durch ein Flussdelta quasi immer weiter Richtung Landesinnere. Den ganzen Fluss lang.
Aber das ist nicht permanent. Ne? Das gibt's nur zu bestimmten Zeitpunkten, diese Welle.
Genau. Also es gibt, extrem wichtig sind nicht nur, sag ich mal, die Untergrund Begebenheiten im Fluss, also das heißt auch diese Welle an sich, die wird mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Ganz entscheidend ist aber tatsächlich, wann man diese Welle sehen kann. Und da spielt der Vollmond eine ganz große Rolle und im Prinzip auch Flut und Ebbe in dem Moment. Also unter Vollmond bei viel Wasser mit einer guten Flut gibt's eine große Welle.
Okay, das kannst du uns ja später nochmal genauer erklären. Ja. Vielleicht, bevor wir erfahren, ob du diese Welle tatsächlich gefunden hast und was mit dieser Welle passiert ist, kannst du ihm ja vielleicht erstmal dein Mitbringsel zeigen und auch überhaupt mal sagen, wo diese Welle überhaupt war. Das haben wir noch gar nicht erzählt in diesem Podcast, wo wir heute hinreisen.
Wir sind in Brasilien, in Südamerika und wir sind im, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier das Geschenk rausholen.
Aha, ich liebe Geschenke.
Genau, wir sind im Norden von Brasilien und zwar im Prinzip in einem Flussdelta. Also wir sind an der Küste schon irgendwie und die Stadt sozusagen, in der wir irgendwie waren, die heißt Arari. Also das ist im Prinzip jetzt keine große Stadt so an sich, aber sie wurde von quasi, es ist ein guter Startpunkt, quasi diese Welle sich anzugucken, also oder mitzuerleben. Also genau. Und das hat auch schon so ein bisschen was mit dem Geschenk zu tun, warum dieser Stadt so wichtig ist. Ich gebe dir das jetzt einfach mal so kurz in die Hand. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, was das ist.
Nee. Also ich kann das ja mal beschreiben. Es ist Plastiksprengstoff? Nein.
Überraschung.
Überraschung. Es ist ein kleiner, ich würde sagen 5 cm langer Block von etwas Weißem, das ein bisschen klebrig ist und es sind noch so kleine Sprenkels drin. Mhm. Ich rieche mal dran. Es riecht gut. Was ist das?
Das ist ein Surfwachs.
Ach. Ein Surfwachs, weil ich hätte jetzt tatsächlich, ich habe irgendwie Seife oder sowas.
Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Seifeblock oder irgendwie so eine Art Klebemasse oder sowas. Mhm. Das ist so ein Wachs, der wird dafür benutzt, um Surfboards quasi einzuwachsen, bevor man dann auf dieses Surfboard steigt.
Okay, cool. Ich muss zugeben, ich habe nur einmal Surfen ausprobiert und ist mehr schlecht als recht. Deswegen bin ich noch nicht mit Surfwachs in Berührung gekommen. Aber du offensichtlich schon. Aber entschuldige mal, Surfen und Monsterwelle im Fluss.
So. Genau. Man braucht eigentlich eins und eins zusammenzählen. Also diese Welle, die übrigens, die wird genannt die Pororoca, das große Brüllen übersetzt. Kann ich auch gleich dazu nochmal was sagen. Die ist für viele Leute, die im Prinzip auf der Welt schon alles gesurft haben, also Wellen und alles Mögliche am Meer, der ist ein ganz besonderer Ort für die, weil die haben dort die Möglichkeit, eben diese Flusswelle eben auch zu surfen, wenn man das eben möchte. Das mit viel Vorbereitung, keine Frage. Und das sind halt absolute Profis. Also keine Ahnung, also die machen das natürlich irgendwie aus dem FF, aber die müssen trotzdem ihre Surfboards immer vorher schön wachsen. Und da habe ich das gesehen und dachte so, Mensch, das ist doch vielleicht ein cooles Mitbringsel, irgendwie das Surfwachs hier.
Aber das hast du nicht selber nutzen müssen. Du bist nicht selber diese Welle gesurft, oder?
Ich habe es versucht.
Okay, na gut. Dann, das wollen wir natürlich genauer hören. Dann genau. Erzähl mir doch erstmal, also wahrscheinlich ist es ja auch gar nicht so leicht, diese Welle überhaupt zu finden, ne? Weil du sagst, es gibt es nur an einer bestimmten Stelle, es gibt es nur zu bestimmten Zeiten. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie seid ihr da rangegangen?
Also wir sind vor allem auch da rangegangen, weil wir selbst bis zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, gar nicht sicher sein konnten, ob diese Welle überhaupt kommt. Mhm. Also das ist letztendlich ist es ja noch Natur und die Natur hat so viele irgendwie Eigenheiten eben auch, dass sie sagt, ja, weiß nicht, der Wasserstand ist nicht hoch genug, die Energie quasi, die ja da ausgetauscht wird, die ist zu wenig. Also es gibt nie die hundertprozentige Sicherheit, dass diese Welle eben kommt. Deshalb haben wir uns schon auch so ein paar Tage eingeplant, wo wir sagen, okay, mal mehr, mal weniger, wann ist die Wahrscheinlichkeit gut, wann ist sie schlecht. Eben die besten Voraussetzungen sind viel Wasser, also sprich eine hohe Flut, idealerweise Regen, davor sozusagen, dass der Fluss eben auch viel Wasser
aufgestaut ist.
Mhm. Du brauchst einen Vollmond, das ist auch irgendwie ganz wichtig.
Damit die Flut relativ hoch ist, ne?
Genau, richtig. Mhm. Und dann sind es aber eben auch noch trotzdem noch so Kleinigkeiten wie, ne, wie viel auch Zeug ist quasi im Fluss, ne? Also irgendwie
gibt's Zeug?
Naja, also was halt in so einem Fluss ist, ne? Also so Baumstämme und Pflanzen und so ein Kram halt irgendwie. Weil das ist ja auch alles irgendwie eine gewisse Blockade, hat auch eine gewisse Gefährlichkeit natürlich dann, die das Ganze mit sich bringt. Und wir mussten uns dann mehr oder weniger so ein bisschen darauf verlassen, auf unsere also die Leute vor Ort, die uns das da irgendwie auch geholfen haben, zu organisieren und eben auch die Surfer, die wir getroffen haben. Und
ihr habt euch dann auch vor Ort extra natürlich mit Surfern verabredet, ne? Weil die das am besten wahrscheinlich einschätzen können.
Genau, die können das einschätzen und vor allem ist es auch so, dass man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, wie man stellt sich an einen Fluss und dann gucken wir mal, was passiert. Es kommt schon ganz drauf an, also wir starten an dem Fluss und dann fahren wir aber eigentlich erstmal mit Jetskis den Fluss aufwärts, um die Welle quasi irgendwie bestmöglich zu sehen, weil der Ort, an dem wir zum Beispiel sind oder wo der Zugang ist zu diesem Fluss, da kommt die Welle natürlich auch vorbei, aber jetzt bei weitem nicht so hoch wie zum Beispiel 200-300 Meter flussaufwärts.
Also man fährt der Welle entgegen, um die möglichst hoch dann zu erwischen.
Genau, man fährt der Welle erstmal entgegen, also quasi mit den Surfboards geht es dann einfach los, quasi Richtung Welle und es wird gewartet mehr oder weniger, bis die Welle kommt. Und dann von da aus quasi springen dann sozusagen die richtigen Profis, springen dann wirklich, das sieht total abgefahren aus, die springen vom Jetski in die Welle rein und surfen dann quasi die Welle so lange, bis sie hält. Mhm. Denn wenn die Welle sich dann irgendwie entweder zusammenbricht oder irgendwie man auch selber runterfällt, dann kommt der Jetski und sammelt einen wieder ein und man fährt wieder vor die Welle und dann geht's halt wieder so weiter, den ganzen Fluss quasi durch.
Also die fahren dann mehrmals auf der gleichen Welle?
Mehrmals, genau. Also einer der Surfprofis, der bei uns dabei war, mit dem wir auch gesprochen haben, auf jeden Fall hat er den Weltrekord im längsten Surfen dieser Welle von über einer Stunde. Das heißt, er hat eine Stunde am Stück auf diesem Surfboard gestanden und hat diese Welle gesurft.
Oh Gott. Und am nächsten Tag konnte er sich wahrscheinlich nicht mehr bewegen.
Genau so war es. Selbst als Profi hat er das zugegeben, hat gesagt, er braucht Tage, weil irgendwann die Oberschenkel so brennen und du willst aber diesen Rekord aufstellen. Mit dem haben wir auch gedreht. Serginho hieß der. Und Juan, das war der zweite Protagonist, der zweite Surfer, mit dem wir uns getroffen haben, der so ein bisschen auch mir gezeigt hat, so ein bisschen so mein Mentor war vielleicht oder auch die Geschichte dieser Welle uns so ein bisschen näher gebracht hat, weil er vor Ort wohnt. So, ne? Das ist jetzt, teilweise ist die Welle auch, jetzt, das hört sich jetzt nach einer Spaßveranstaltung an und ist es ein Stück weit natürlich auch. Aber vor dieser Welle haben durchaus Leute viele, also die haben Respekt, ne? Weil die Welle schon sehr hoch werden kann.
Wie hoch hast du gesagt? So 2 Meter?
Genau, also von 2 bis 5 würde ich sagen. Je nach Voraussetzungen. Also 5 wäre dann schon sehr hoch. Das passiert nicht so häufig, aber es kann passieren. Und natürlich, diese brachiale Wucht, die so eine Welle eben hat, die reißt eben alles mit sich. Und auch alles, was irgendwie am Flussufer eben teilweise eben ist. Und das heißt, die Welle ist schon... Ja, die ist schon bekannt dafür, also dass sie eben auch nicht ungefährlich sein kann.
Und trotzdem gibt's Leute wie Juan, die sich quasi ganz dieser Welle verschreiben. Ne? Mhm. Wollen wir mal reinhören, als ihr ihn getroffen habt?
Sehr gerne, ja.
Foi aqui, na frente da minha casa, com uma porta da geladeira.
What?
Sim, com a porta da geladeira. Porque eu não tinha uma prancha acessível. Não tínhamos tanto surfista na época, então eu fui com o que tinha. No caso, o que boiava era a porta da geladeira. Então eu fui. Eu só queria ir. O surf tá na veia.
Essa
porque quando ele começou nem nadar ele sabia. Ele amarrava a garrafa de refrigerante para poder fazer a boia e se jogava com a tampa. Aí, então todo mundo já ficava com medo. Até porque a pororoca traz tudo, né? Raiz, jacaré, o que tiver.
Tronco de árvore, então, o tempo todo muito, muito medo.
Also, Juan und seine Mama.
Juan und seine Mama. Mhm. Und Juan hat uns gerade erzählt, er ist auf einer Kühlschranktür gesurft, genau. Oder?
Ja, das muss man sehen. Das ist tatsächlich, das kann aber nicht wahr sein. Also, genau, er hatte quasi damals, als er angefangen hat zu surfen oder diese Welle irgendwie sich für diese Welle interessiert hat, keinen Zugang zu einem Surfboard. Mhm. So, ne? Irgendwie dachte er, gut, was kann ich irgendwie machen? Ich möchte das gerne machen. Und dann war die Idee, ja gut, was hat ein bisschen Auftrieb? Ja, eine alte Kühlschranktür. Und dann hat er wirklich, also er hat die auch noch tatsächlich. Es gibt, also ich habe dann danach eigentlich nur Bilder gesehen, aber also er hätte sie wohl noch. Und na, jedenfalls gibt es diese Kühlschranktür noch und der hat damit angefangen. Mhm. Er hat sich wirklich todesmutig auf einer Kühlschranktür in diese Welle gestürzt. Und das ist schon, hat nicht nur mit Mut zu tun, sondern auch schon echt.
Auch ein bisschen verrückt.
Ein bisschen muy loco. Also ist schon auch ein bisschen verrückt.
Weil du hast keine ja Frage. Vorhin gesagt, ne? Ich meine, wenn du eine 5-Meter-Welle durchrast, die bringt ja auch nicht nur Wasser mit, die bringt auch alles mögliche andere noch mit, ne?
Genau. Also es ist zum Glück bis jetzt, toi, 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 noch nichts passiert. Aber natürlich ist in diesem Fluss alles Mögliche. Also jetzt unabhängig von auch Tieren so, ne? Keine Frage. Es sind keine riesen Alligatoren, aber es sind auch Alligatoren da. Die jetzt in der Regel jetzt nicht da. Die sind nicht da, wo wir jetzt waren. Die gibt's natürlich trotzdem. Ich wurde immer ein bisschen aufgezogen, weil ich mir dachte, was? aber ganz, also so simpel wie es ist, aber einfach so ein Baumstumpf, Äste, die da im Fluss sein können. Und wenn du natürlich hinfällst und diese Welle drückt einfach alles nach vorne. Und wenn du Pech hast, bist du genau da, wo so ein Riesenstamm einfach ankommt, der knallt dir gegen den Kopf und dann war's.
Dann ist es vorbei.
Genau. Und deshalb, also es gibt schon auch durchaus Gefahren, deshalb ist es ja eben auch wichtig, dass man da nicht auch auf eigene Faust irgendwie hingeht, wenn man das jetzt als Tourist in Anführungszeichen macht oder als Surfer, der das irgendwie ausprobiert, sondern du brauchst halt Profis vor Ort, die sich halt auskennen, die wissen, die diese Welle auch irgendwie kennen, die jetzt schon mehrfach eben da waren, die, wenn du es professionell machen möchtest, sagen dir auch, okay, wo kannst du rein? Oder eben auch als Anfänger, ne? Wenn du als Anfänger das irgendwie vorhast, da kannst du hin, da kannst du nicht rein. Die Locals vor Ort, oder die im Prinzip am Flussufer wohnen, die machen das wirklich, die haben keine Jetskis. Die paddeln einfach raus, warten dann da, hören natürlich dann irgendwann die Welle und dann geht's los.
Also man kann die auch richtig hören, wenn sie ankommt.
Genau. Also Pororoca ist quasi der so heißt die Welle, übersetzt das große Brüllen. Mhm. Und es gibt wirklich diesen Moment, wo also man darauf eigentlich so ein bisschen wartet. Und man denkt so, okay, wann geht's denn los? Weil auch niemand so richtig sagen kann. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, um 3.29 Uhr kommt diese Welle. Sondern man weiß ungefähr so gegen 6, halb 7 vielleicht, so mehr oder weniger. Mhm. Ne? Also natürlich kann man das dann so ein bisschen einordnen, aber man wartet, wann kommt es denn? Wann kommt diese Welle? Und irgendwann gibt's denn nicht diesen Punkt, wo man da, hörst du das gerade? Hörst du das? Man guckt sich so um, wir gucken uns im Team an. Ist es jetzt ein Unwetter oder was ist das gerade? Und dann wird dieses Donnergrollen, das wird immer lauter und immer lauter. Man denkt, ist das die Welle? Und dann denkt man sich, okay.
Das ist die Welle.
Ich glaube, wir sind richtig.
Lass uns mal reinhören.
Gerne.
Wow, now you can hear it. That's the sound we are looking for.
Krass.
Wie irre sich das anhört, oder?
Ha?
Der Weg ist weg.
Fluss. Wir sind mitten auf dem Fluss. Einfach im Norden von Brasilien. Guck mal, siehst du die ganzen Tiere, die davor quasi vorne wegfliegen?
Also man merkt, dass es kündigt sich an. Die Tiere hören das und nehmen Reiß aus.
Genau, absolut. Also die ganzen Vögel, man sieht wirklich, also du guckst so ein bisschen so Richtung Horizont in Anführungszeichen. Du siehst auf einmal, die Vögel fliegen vorne weg. Ist jetzt nicht so, dass irgendwie die ganzen Büffelherden irgendwie nervös werden, aber du merkst schon, dass die Tiere dann ein ganz anderes Gespür dafür haben. Ne? Die sich quasi, alles was in Ufernähe ist, geht weg und die Vögel fliegen quasi vorne weg. So, dass sie, weil sie halt eben auch natürlich aufgeschreckt sind von diesem, es ist wirklich extrem, extrem laut und extrem so, ja, nicht bedrückend, aber man kriegt
ursprünglich,
schon...
Ursprünglich, genau,
ne,
wahrscheinlich so.
Man ist schon so, wow, was kommt denn da jetzt?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also wie fühlt sich das an, wenn du hörst, dass das so laut wird und du weißt, da kommt irgendwas Großes auf dich zu?
Und also der natürliche Instinkt ist ja eigentlich weg. Mhm. So, also wenn du, es ist, man hat so, weiß ich nicht, ne, ich muss, zum Glück hat man es noch nie erfahren müssen, aber wenn halt irgendwie so riesen Tsunami-Wellen oder sowas, wenn so auf was hinzurollt, dann denkt man so, Gottes Willen, einfach weg, so schnell weg wie es möglich. In dem Fall sind wir noch drauf zugefahren und man denkt so, boah, weiß ich jetzt nicht so, ob das jetzt so richtig ist. Aber ja, das gab diesen Moment, wo man schon überlegt hat, wir sollten vielleicht lieber umdrehen, weil man halt das erste Mal spürt und merkt und irgendwie überhaupt so ein Gefühl dafür bekommt, was es heißt, diese Welle kommt da an. Und wenn du, also die reißt dich mit. Fertig. Wenn du jetzt hier reinfällst, reißt dich die Welle einfach mit. Die überspült dich, dann gehst du wie in einer Waschmaschine.
Also du hast da zu dem Zeitpunkt auf einem Jetski gesessen, ne?
Genau. Wir haben auf dem Jetski gesessen und haben im Prinzip Serginho und eben auch Juan, die zwei Surfer. Genau, die haben wir im Prinzip beobachtet erstmal. Wie machen die das? Schaffen die das irgendwie? Wie sieht das aus? Wir wollten die Welle erstmal sehen überhaupt. Wie groß ist die wirklich? Wie eindrucksvoll ist sie natürlich auch? Und haben dann auch einfach erstmal alle staunend zugeguckt, wie die beiden diese Welle gesurft sind und wie die das gemacht, also wie, ja, furchtlos, die fast da irgendwie entgegen. Natürlich, klar, es sind Profis, keine Frage, die machen
das. Aber ich meine, wie oft machen die das im Jahr? Diese Welle kommt wie oft im Jahr?
Naja, im Prinzip immer dann, wenn Vollmond ist und auch nur im Frühjahr. Also weil da denn die Wasserstände
halt dementsprechend sind. Weil da der Tidenhub so hoch ist, genau, ne? Also ich glaube, zweimal im Jahr sind diese Zeitslots.
Genau, dann nutzen die das natürlich voll aus und sind gefühlt jeden Tag, wenn es halt irgendwie geht.
Aber wie viele Tage ist das dann?
Naja, ich meine, von... Also als wir da waren, weiß ich noch, dass es hieß, okay, vor 2 Tagen wäre noch gar nichts gegangen. Mhm. Und nach uns wahrscheinlich dann auch nochmal zwei, drei Tage.
Also kannst du sagen, vielleicht 4-5 Tage und das zweimal im Jahr etwa.
Würde ich sagen, vielleicht, naja, ein bisschen mehr. Also lass es mal irgendwie ungefähr 2 Wochen, glaube ich, sagen. 2 Wochen oder nochmal 2 Wochen. Ich folge irgendwie auch nochmal den Mr. Genio auf Instagram. Mhm. Die sind schon auch ab und zu noch draußen. Mhm. Aber man merkt jetzt schon so im Laufe des Jahres, der Content wird weniger. Das heißt, also da ist halt einfach dann noch, also genau, können sie es nicht machen. Wobei er ist Profisurfer, ne? Er ist auf der ganzen Welt unterwegs und macht natürlich dann andere, surft andere Wellen, aber um das natürlich auch anderen Surfern zugänglich zu machen, haben sie nur diese Möglichkeit, wenn die Polo Roca, eben die große Flusswelle kommt, dass sie es genau zu diesem Zeitpunkt machen können.
Und ist es so, muss man sich das vorstellen, weil du ja auch vorhin gesprochen hast, als Tourist kann man da jetzt nicht einfach hinfahren.
Nee, genau.
Sind da viele Touristen unterwegs? Weil ganz ehrlich, ich habe davon vorher noch nie gehört, dass es so eine riesige Welle in einem Fluss in Brasilien gibt.
Ich auch nicht. Also wir waren also mit Sicherheit auch die einzigen Touristen, als wir da waren zumindest. Mhm. Jetzt also auch meines Wissens nach sind auch Serginho und Juan, ich glaube, es gibt noch einen anderen, der das irgendwie auch mitorganisiert. Aber genau, man muss schon quasi sich an die Locals erstmal wenden, um da überhaupt einen Zugang zu kriegen. Also es wäre lebensgefährlich wirklich, wenn man einfach sagt, ich gehe jetzt da auf eigene Faust hin und ich mache das jetzt einfach.
Aber es ist jetzt nicht, dass da irgendwelche Touristen schwärmen auf, weil das weiß ja eigentlich keiner, ne?
Absolut. Es ist schon sehr, ja, ein geheimer Hotspot. Ich glaube, innerhalb der Surf-Community vielleicht noch eher. Aber wenn man damit nichts zu tun hat, wie in dem Fall natürlich auch wir als Team, außerhalb jetzt der Recherche, hätten wir auch nicht gewusst, dass es das gibt. Und waren auch alle dementsprechend erstmal überrascht, als wir dann eben das gesehen haben. Weil, wie du sagst, es gibt jetzt auch nicht irgendwie riesige Hotels oder irgendwie die Stadt ist jetzt nicht darauf ausgelegt, großartig mit Touristen quasi umzugehen. So, natürlich ist es groß, man kriegt alles und ist auch wunderbar. Aber ein richtiger Touristenmagnet, würde ich sagen, ist es eigentlich nicht. Außerhalb eben der Welle, wenn man aber weiß, dass sie da ist.
Ja, aber das ist ja eigentlich total spannend. Nicht nur für Surfer, ne? Also selbst also einfach nur das zu sehen und eben auch zu hören, stelle ich mir ja total spannend vor.
Irre. Also es ist ein ganz, ganz irrer Moment. Einfach diese absolut ursprüngliche, auch wie du gesagt hast, diese fast brutale Naturgewalt irgendwie zu realisieren, zu merken, was für eine Wasserwand denn da auf einmal ankommt. Und unfassbar. Und ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, so wo wir hier sind, was wir hier machen, das ist bestimmt Top 3 von den Orten, in denen man jemals war. Also mit allem drum und dran, was hier so passiert. So was, dass wenn man sich halt realisiert, wo man hier ist, was hier, dann kommt diese Welle und dann sind die Surfer hier und es ist alles so viel. Aber irgendwie halt auch super beeindruckend.
Und das heißt, beeindruckend war es für dich schon, als du beim ersten Mal auf diesem Jetski gesessen hast.
Genau.
Aber das musst du mir übrigens sagen. Also dann kommt die Welle und du sitzt auf diesem Jetski und wirst du dann von der Welle überspült? Oder?
Nee, wir fahren vorne weg.
Aber man bleibt vor der Welle.
Genau, dann. weil aus Sicherheitsgründen fahren quasi wirklich vor der Welle weg. Das heißt, der Jetski-Fahrer
muss... Aber irgendwann erreicht die dich doch. Du musst ja dann irgendwann ans Ufer, oder wie?
Ja, wir sind viel zu schnell. Das ist genau der Ding. Also die Jetskis sind wirklich wahnsinnig schnell und die Welle... Also die, deshalb können sie auch immer wieder mehrfach die Welle surfen, weil quasi, ne, du fällst runter, dann holt der Jetski dich ab, du fährst vor die Welle wieder und dann geht's wieder raus. Also weil der Jetski viel, viel schneller ist als die Welle. Okay. Mhm. Das heißt also, auch für uns war klar, wenn der halt Gas gibt, dann ist alles gut.
Okay.
Genau. Aber die war schon sehr nah. Also so wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, war die Wellenwand.
Also ich sag mal, für die, die es jetzt nicht sehen können, eineinhalb Meter, zwei?
Ja. Genau.
Das ist ja super. So nah fährt der.
Der, also ich glaube manchmal auch unbewusst, als er realisiert hat, oh, wir waren schon sehr nah, dann...
Hat ein bisschen mehr Gas gegeben.
Deshalb war uns aber auch aus Sicherheitsgründen war immer wichtig, dass wir vor der Welle sind oder halt eben da, wo denn die Welle ein bisschen weniger wird, dass man denn da eben rüberfährt. Wenn es natürlich hart auf hart kommt oder wenn es ein Notfall ist, fahren die natürlich komplett durch die Welle durch. Also die fahren wirklich in die Welle rein, springen durch, die Welle kommt von vorne und sie fahren von der genauen anderen Seite und macht Peng und die fahren wirklich über die Welle drüber. Krass. Das geht schon auch, aber das ist halt natürlich dann nur im Notfall.
Also, ja, okay. Okay, und das war so das erste Mal, wo du mit der Welle in Berührung kamst. Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann ist natürlich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dein innerer Ehrgeiz ist, eben... Das ist dann eher eine Neugierde, die ich dann kaum kontrollieren kann. Also ich frage mich dann irgendwann, okay, würde man das selber auch machen? Könnte man das selber machen? Wäre es sinnvoll, das selber zu machen?
Das würde ich mich nie fragen.
Ja, ich frage mich das dann schon, vielleicht aber auch, um halt eben genau dieses Erlebnis zu haben oder dieses Gefühl, auch von dem Serginho und Juan halt eben sprechen, wenn sie halt darüber berichten, was das ausmacht, dass man vielleicht sagt, okay,
wenn die das so begeistert.
Genau. Irgendwas muss da dran sein. Und ich bin kein Surfer.
Ganz, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Bist du vorher schon mal gesurft?
Ich hatte einen Surfkurs mal, der ist schon so lange her und der hatte auch eher damit was zu tun mit sehr viel ins Wasser fallen und Wasser
schlucken. So ähnlich wie meine Erfahrung vermutlich.
Also deshalb irgendwie aus normaler oder vernünftiger Sichtweise würde man sagen, bist du völlig wahnsinnig? Und ich dachte, nö. Ich möchte das ausprobieren. Also ich habe natürlich schon jetzt nicht von heute auf, ich habe nicht gesagt, Mensch, super. Machen wir mal. Natürlich hat man mit sich selber innerlich erstmal irgendwie zu tun.
Eu acho uma boa ideia. Uma boa ideia.
Ja?
Vai ter muita história pra contar. É uma experiência a mais.
Okay. Bin mir dann noch nicht so richtig sicher, ob das eine gute Idee war oder nicht. Aber irgendwann müsste ich mich mal entscheiden, ne?
Du kannst dich ja im letzten Moment entscheiden. Lass doch mal auf dich wirken und dann entweder springst du rein oder nicht.
Schau dir erstmal an, wie es aussieht, wenn so eine 2-Meter-Welle um die Ecke kommt und dann übernimmst.
Okay.
Du warst jetzt noch nicht ganz überzeugt.
Da war ich noch nicht ganz überzeugt und auch eben, also Juan, der ja eben auch gesagt hat, sowas, ey, das wird super, irgendwie, ne, mach das mal, davon wirst du noch lange irgendwie erzählen, deinen Enkeln wirst du davon noch erzählen. Man ist halt natürlich irgendwie im Zwiespalt, weil man es auf der einen Seite gerne machen möchte.
Diese Möglichkeit hast du nur einmal im Leben.
Absolut, ne? Und diese Erfahrung eben zu machen und eben auch zu verstehen, warum das für ihn und seine Freunde, warum das so was Besonderes ist. Dass es nochmal so ein bisschen mehr wäre. Also nicht nur die Erzählung zu haben, sondern eben auch das Verständnis zu haben, es selber erlebt zu haben. Und auf der anderen Seite denkst du natürlich schon, da kommt irgendwie so eine, weiß ich nicht, es kann sein, dass die Welle 3, 4, 5, vielleicht aber auch nur 2 Meter ist und selbst eine 2 Meter hohe Wasserwand, die auf einen zurast, die dich mehr oder weniger dann ja auch komplett kontrolliert, wenn du nicht weißt, was du da machst.
Yeah.
So, du bist dann so ein Spielball der Natur, mehr oder weniger. Deshalb sind das immer so Sachen, die man irgendwie abwägt und...
Und wie du erzählt hast, da kann ja auch irgendein Treibholzstück oder sonst was dir an den Kopf gehen.
Genau.
Also,
genau.
Und du bist da wahrscheinlich auch nicht mit Lifeguards und Rettungsweste und alles Möglichen unterwegs.
Da, so war es jetzt nicht. Also wir hatten schon, es war dann schon klar, als wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir machen das, wir probieren das zumindest, das, oder genau, es ist, glaube ich, eher probieren ist, glaube ich, dann eher das Richtige. Dann waren schon das ganze Team sozusagen und alle Jetskis, die waren dann schon
bereit rauszufischen.
Sozusagen, genau. Mhm. Es gab im Prinzip immer insgesamt 3 Jetskis. Einen, auf dem der Kameramann saß, Chris. Dann gab es den quasi den Jetski, der eigentlich sich um die anderen Surfer gekümmert hat. Und dann gab es noch einen, die haben dann immer so, das sind wie so Schaumstoffmatten hinten dran an dem Jetski, wo man sich dann quasi so ein bisschen so drauflegen oder festhalten kann, wenn was, mhm, was sein sollte. Das heißt, jeder wusste schon, okay, jetzt geht's los, und alle waren so mehr als irgendwie 2 Augen nur auf uns.
Um aber das heißt, die haben dir schon gut zugeredet, dass man, die hätten ja, genau, auch sagen können, mach das nicht. Also absolut, die Profis dort vor Ort oder auch, ja, dein Kamerateam oder so.
Ja.
Also wie haben die alle dazu bestanden?
Naja, also es war schon klar, dass wir natürlich nicht an einen Ort gehen, wo die Profis sind. Also wo die Welle groß ist, wo sie sehr kraftvoll ist. Dadurch, dass natürlich die Juan und eben Sergino diese Welle sehr gut kennen und genau wissen, wo im Fluss die Welle wie reagiert, haben wir uns schon ganz klar einen Ort rausgesucht. Da ist die Welle nicht so hoch, da ist sie nicht so kraftvoll, da ist auch die Möglichkeit wirklich, das, was passiert, relativ gering. Deshalb waren die schon relativ schnell irgendwie mit an Bord. Klar wussten sie, naja, was ist das für eine doofe Idee? So. Aber sie waren zumindest irgendwie, haben sie sich nicht getraut, mir das auszureden, keine Ahnung. Also, ja, auch wahrscheinlich so ein bisschen wie man selber. Auf der einen Seite finden sie es cool,
dass du das ausprobieren willst.
Auf der anderen Seite ist sie natürlich bewusst,
wenn was passiert,
genau,
dann doof.
Genau, dann geht's halt, ne, dann wird's schon irgendwie schwierig, so, dass da irgendwie eben mal schnell Hilfe da ist. Aber dadurch, also ich fand es dann schon, ich habe mich schon sicher gefühlt, weil ich wusste, das sind zum A, also wissen sie, sie wissen, was sie tun, und ich habe dann auch so ein Vertrauen, dass ich, glaube ich, auch weiß, also bei aller Liebe oder bei allem Ehrgeiz, wie man auch immer man das dann irgendwie nennt, oder bei aller Neugier, wenn das wirklich nicht machbar wäre oder so gefährlich wäre, dann hätten die auch gesagt, nein.
Meinst du?
Ja. oder wahrscheinlich auch irgendwie mein Bauchgefühl. Also da hoffe ich immer, mich ganz gut drauf verlassen zu können. Dass wenn ich merke oder das sehe und mich frage, traue ich mir das zu? Irgendwie was kann passieren? Mhm. Wenn ich mir selber irgendwie sage, bei aller Liebe, das mache ich nicht, das ist mir zu gefährlich auch. Das ist nichts, was ich bereit bin oder was mein Körper handeln kann.
Ja.
Dann würde ich es nicht machen. Aber in dem Moment hat es sich irgendwie dann irgendwann so angefühlt, dass ich sage, wir gehen jetzt mal ins Wasser zumindest.
Okay, und dann habt ihr euch auf den Weg gemacht. Wann war das? Morgens, mittags,
sehr
abends?
Früh. Sehr genau. Früh. Man geht immer sehr früh los. Also die ganze, im Prinzip die ganze Prozedur startet schon sehr früh morgens. Also es ist wirklich dunkel. Wir starten, oder auch die Jetskis, die ersten starten wirklich, die fahren mit Taschenlampe in einen dunklen Fluss entlang. Oder mit, okay, Taschenlampe, also großen Scheinwerfer, so, oder, naja, so groß ist der noch nicht. Aber zumindest irgendwie, ne, müssen sie sich selber Licht machen, um zu sehen, wo sie langfahren.
Mhm.
Das heißt, es ist schon sehr dunkel, wo wir starten. Aber auch da haben wir zum Beispiel gemerkt, dass am ersten Tag kam sie halt irgendwann sehr früh, so, es wurde schon hell dann irgendwann, aber irgendwann, glaube ich, gegen 6:30, 7 vielleicht sowas um den Dreh. Und am nächsten Tag ist es schon wieder ein bisschen später. Mhm. Also du merkst schon auch da, umso dass diese ganze Flut, sage ich mal, oder dieser Tidenhub eine ganz große Rolle natürlich spielt. Mhm. Und dann war es irgendwann, also als wir gestartet sind, war es dunkel, dann mit dem Jetski ein bisschen rausgefahren, und dann war es aber, als es losging sozusagen, oder ich die Welle gehört habe, da war es dann schon hell. Zum Glück.
Okay.
Weil wenn es dunkel gewesen wäre, hätte ich es gemacht.
Also das stelle ich mir auch
nicht. Nein,
um Gottes Willen.
Oh Gottes Willen, nee, dann wäre es nicht. Also es war dann schon hell, und genau, es war dann im Prinzip aber auch so ein, ja, alles oder nichts.
Okay.
Ja, also, weil du kannst halt nicht zwischendrin einfach mal sagen, ja, dann, ich habe mir es anders überlegt. Ja.
Okay, was meinst du?
Na gut, entweder du hast richtig Spaß oder du wirst gewaschen.
Wäre jetzt ein schlechter Moment zu sagen, dass ich Pipi machen muss, oder?
Einfach laufen lassen.
Keine Ahnung, wir werden sehen, was passiert.
Sie kommt
eine gute Weißwasserfront. Okay. Ich
gebe dir
dann einen Push, das Teil. Juan, can you tell me when to stand up? The end.
Yeah, yeah.
You know?
Yeah.
And I first, yeah, dying, and then. Okay, jetzt geht's los.
Also gar keine Möglichkeit mehr. Also, ja,
passt schon. Und du hast ja auch total gute, habe ich gehört, moralische Unterstützung von deinem Kameramann gehabt, oder?
Ja, gut, der muss auch seinen Job machen. Ne?
Ich glaube, der hatte auch noch einen ganz netten Kommentar, oder? Warte, haben wir doch auch noch einen Ausschnitt, warte.
Das Schwierige dabei ist eben, ich kann halt nicht sagen, wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ich sag ja und auf einmal kommt die Welle hinter mir und dann kann ich halt nicht mehr weg. Also dann bist du da. Dann gibt es keine andere Möglichkeit, außer zu sagen, mach's oder nicht. Und ich muss quasi jetzt schon die Entscheidung treffen, wie ich mich später auf der Welle fühle, ohne es zu wissen.
Point of no return.
Genau. Aber du bist ja bei mir. Ziehst mich raus, oder?
Nee, ich dreh dich.
Ja, super. Es ist... That's what friends are for. For good times.
Keine Möglichkeit mehr, irgendwie noch Details zu besprechen.
Point of no return.
Ja, da war, genau, absolut. Das ist absolut richtig. Genau, das ist genau der Punkt. Weil du bist in dem Moment, liegst du schon im Wasser.
Auf diesem Surfboard.
Genau, ich liege auf dem Surfboard, am Wasser, halte mich quasi mit einer Hand noch am Jetski fest. Das ist auch, was man die ganze Zeit da gehört hat. Dieses Brummen ist quasi der Jetski-Motor. Ich halte mich fest. Weil der Plan war, der Jetski bringt mich quasi an die Stelle innerhalb des Flusses, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass ich diese Welle erreiche. Jetzt ist es natürlich trotzdem eine Welle, die jetzt nicht immer so reagiert, wie man das halt irgendwie gerne sich vielleicht irgendwie ja vorstellt oder wie man sich es gerne wünscht, weil man denkt, ja, dann kommt die da an und dann schiebt mich der ganz entspannt, dann paddel ich da ein bisschen und dann das so schwer kann es doch bitte nicht sein. Und das ist totaler Quatsch, was ich mir da irgendwie ausgemalt habe in meinen Gedanken, weil so ist es natürlich nicht. Also die Welle rauscht an und du guckst natürlich, also man guckt ja nach vorne, also die Welle kommt von hinten sozusagen. Das heißt, man paddelt irgendwann wirklich so wie so ein, ja, wie so ein Hund sozusagen mit den
möglichst vorne, schnell, ne?
Möglichst schnell, möglichst viel und guckt immer so ab und zu nach hinten und denkt sich so, oh, Mensch, jetzt müsste doch mal so langsam was kommen. Und dann gibt's diesen Moment, wo du auch vergisst quasi, was außenrum passiert, also dass die Jetskis da sind und so und du bist nur noch darauf konzentriert, ich möchte einfach, dass es funktioniert. Ich möchte einfach, also selbst wenn ich mich nicht hinstellen kann, aber ich möchte, dass es wie so, dass die Welle mich auf meinem Surfbrett einfach so ein bisschen nach vorne drückt, dass du spürst. Genau, dass man diese Kraft, diese Welle spüre, wie die sich anfühlt. Und denn der kam dann auch relativ schnell, wobei ich halt den einen kleinen Fehler gemacht habe, weil ich hätte eigentlich...
Nee, natürlich
nicht. Es war natürlich völlig albern, diese Annahme, dass ich mich da hinstelle und diese Welle surfe, aber zumindest so ein bisschen, dass man so ein Stück weit es irgendwie schafft. Und das war leider nicht so. Das hat dann einfach nicht so funktioniert, weil, ich offensichtlich... Ja.
Das wollen wir uns doch mal gerne anhören.
Ja, ich glaube, es ist einfacher.
Okay, jetzt geht's los.
Das ist schon vorbei. Hat sich, ja, was ist passiert?
Das hat also in der Realität natürlich noch ein bisschen länger gedauert, aber letztendlich war es der Moment, wo ich gepaddelt habe, paddel.
Du musst ja genau im richtigen Moment, ne?
Dann genau hoch. Im richtigen Moment und ich muss vor allem, eigentlich, wenn du denkst, ich habe es jetzt geschafft, also ich bin jetzt an diesem Punkt aufzustehen, sollte man eigentlich noch mindestens 4, 5, 6 Mal weiter paddeln. Okay. So, das habe ich natürlich vor lauter Aufregung und Nervosität einfach gar nicht gemacht. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, Moment mal, die Welle, also das Surfboard quasi hinten geht so ein bisschen hoch, so der Po hebt sich so ein bisschen hoch und sagt, oh, die Welle schiebt sich nach vorne, jetzt muss ich direkt aufstehen. Ja. So, totaler Quatsch, sondern genau an diesem Moment muss man noch weiter paddeln, bis du wirklich denkst, okay, jetzt ist eigentlich zu, also jetzt kann ich aufhören, dann nochmal weiter. Und dadurch, dass ich es einfach viel zu spät gemacht habe, beziehungsweise viel zu wenig gepaddelt habe, ist diese Welle wirklich einfach so komplett über mich drüber. Und ich habe mich in so einer Waschmaschine wiedergefunden, so rechts, links, irgendwie, habe nichts mehr gesehen, war dann auch hinter der Welle irgendwann, als ich irgendwann wieder gucken konnte. Aber da die Welle ja, die war bestimmt schon so 2 Meter vielleicht um den Dreh, habe ich halt auch keinen mehr gesehen. Weil die Welle war ja vor mir. Es ist quasi diese 2 Meter Wellenwand, die erst hinter mir war, war auf einmal vor mir. So, ich habe auch gar nicht mehr gesehen, was vor mir passiert. Ich habe auch keinen Jetski mehr gesehen, kein gar nichts. Sagt so, okay, was passiert? Wo bin ich so irgendwie? Und ja, dann ist es natürlich auch erstmal enttäuschend. Und irgendwann hört man dann den Jetski wieder und denkt sich, okay, alles klar, alles ist wunderbar. Irgendwie sind
aber ist nicht auch alleine. Also enttäuschend, so. Aber ist nicht auch beängstigend. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich mich in dieser 2-Meter-Welle verlieren würde, man hat ja einfach Angst, dass du die Orientierung nicht findest, nicht hochkommst, nicht rechtzeitig Luft bekommst, wie auch immer. Also das wären so Ängste, die in mir hochkommen würden.
Genau. Und auch diese Gefahren, die man am Anfang vielleicht so ein bisschen ausblendet, aber ne, wenn es eben darum geht, Treibholz, alles Mögliche, du kannst dich irgendwo verfangen. Mhm. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der irgendein Alligator kommt, mich irgendwie runterzieht, aber
könnte auch passieren,
in dem
oder?
Moment bist du alleine quasi um dich rum. Mhm. So, das ist niemand, weil die Surfer sind alle weg, die sind alle vor der Welle, die Jetskis sind alle vor der Welle und du bist im Prinzip alleine auf diesem Fluss. Erstmal, zumindest gefühlt alleine. Ja. Und auch dieses Grollen, dieses Donnergrollen quasi, das schiebt sich ja nach vorne. Also das heißt, das geht ja weg von dir. Und auf einmal bist du ganz schön alleine da. Bist du ganz schön alleine? Naja, also jetzt so mit dir selber. Ja. Und bist dann denkst du, okay, das hat nicht geklappt. Ja, scheiße, ist noch alles dran? So, ist noch alles da? Ist das Surfboard da? Passt das alles? Und es ist ja dann auch alles zum Glück gut gegangen, aber.
Und dann kamen sie schon, um dich rauszufischen.
Dann kamen sie relativ schnell, genau. Dann hört man auch dann eben, ne, das, für einen selber sind das dann gefühlt eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und dann, was ist hier passiert? Eigentlich sind das dann, reden wir von was, 20, 30 Sekunden, wenn überhaupt so. Aber für einen selber, weil man natürlich auf einmal das auch versucht, irgendwie schon zu verarbeiten, fühlt sich das natürlich nach Stunden an. So, und nichts passiert um einen rum und oh Gottes Willen, wo sind alle? Und dann kommt natürlich schon, kommt schon schnell der Jetski, weil haben dann auch nochmal so ein bisschen versucht, ob man das halt nochmal machen kann, ob ich nochmal die Welle quasi nochmal eben anfahren. Ja. Hat dann aber auch alles nicht mehr geklappt. War dann auch irgendwie okay. Klar ist man ein bisschen enttäuscht, weil man eigentlich gehofft hat, dass es klappt und man hätte ja eigentlich nur 4, 5, 6 Mal noch weiter paddeln müssen. Und dann hätte man zumindest das Gefühl gehabt,
die Welle schiebt dich nach vorne.
Genau, die Welle schiebt dich und man hätte quasi so ein bisschen eintauchen können in die Welt von Juan und Serginho, die halt natürlich das im Stehen machen. Aber dieses Gefühl so ein bisschen mehr zu kriegen, das ist ein bisschen enttäuschend, aber nichtsdestotrotz, was auf jeden Fall ein ganz, ganz unwirklicher Ort eigentlich, zu wissen, dass sich da wirklich diese Welle durch diesen Fluss durchschiebt und mit einer Kraft so, die kommt, nimmt alles mit und geht weg. So, das ist wirklich wie so es
hat eine Urgewalt.
So, du hörst sie ja kommen und es baut sich schon so auf, so diese Anspannung baut sich komplett krass auf. Und so, jetzt kommt sie, dann auf einmal siehst du sie das erste Mal und denkst so, oh, was ist das für ein Ding? Dann um die nächste Kurve und alles spült da vorne irgendwie so die Wassermassen und dann die Surfer und denkst so, oh, was passiert hier gerade? Und in dem Moment, wo sie an dir vorbeizieht oder eben über dich, je nachdem, ist eigentlich alles vorbei und es ist so, es ist fast Ruhe. So die Ruhe nach dem Sturm. So. Und deshalb wird ja dieser Ort wirklich ewig in Erinnerung bei mir bleiben, weil er fast, also für das, was ich erlebt habe, einzigartig ist. So mit allem drum und dran, mit dieser Welle an sich, mit dieser Naturgewalt, mit den Menschen, die da wohnen, die dann auf einmal sich zu überlegen, wir surfen die, dann Juan, der irgendwie das Ganze an der Kühlschranktür angefangen hat, so. Der dann auch, seine Mama hatte dann auch irgendwann noch erzählt, er konnte nicht schwimmen. Das heißt,
Er konnte nicht schwimmen.
Was hat er gemacht? Er hat sich quasi eine Art Rettungsweste selber aus alten Plastikflaschen gebaut. Also so diesen Einfallsreichtum, den die Leute irgendwie haben und diese Leichtigkeit, diese Freundlichkeit, ist schön. Das ist sowas sind einfach, wenn dann alles so zusammenkommt, dann ist das einfach ein unfassbar unvergessener Ort.
Und verrat uns doch zum Schluss noch, hast du jetzt durch dieses Erlebnis deine Liebe zum Surfen gefunden? Wirst du jetzt weiter surfen oder sagst du, das ist echt nichts für mich?
Also ich glaube, ich würde es schon nochmal probieren, ob es jetzt vielleicht nicht sinnvoller ist, das einen kleinen Wellen am Meer erstmal nochmal irgendwie auszuprobieren und nicht unbedingt direkt irgendwie in eine große Welle auf einem riesigen Fluss irgendwie zu starten. Das vielleicht nicht. Aber ich kann total verstehen, warum man das macht. Also warum Surfer auch um die ganze Welt reisen, um das zu machen, weil es an bestimmten Orten, und dazu zähle ich eben auch die Porta Rocca, also diese Flusswelle, dass es darum geht, mit der Natur auch zu sein und diese Naturgewalt zu spüren und irgendwie, ja, das so, so ein bisschen, ja, so dieses Gefühl von, weiß nicht, sie haben immer auch von Freiheit gesprochen, so dieses, ne, es, mhm. man fühlt sich eins irgendwie in dem Moment mit der Natur und deshalb kann ich das schon gut nachvollziehen. Und ich kann mir schon vorstellen, ja, das vielleicht irgendwann mal nochmal.
Also, das heißt, ich sehe dich im Sommer an der stehenden Welle im Eisbach, ja, im englischen Garten hier in München.
Ja, wahrscheinlich, ja, oben. Ich werde oben zugucken, genau.
Okay, gut. Dann stehen wir oben gemeinsam und schlecken lieber ein Eis so, und gucken den anderen zu.
So können wir es doch gerne machen.
Vincent, vielen, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Und ich freue mich, wenn du uns bald wieder besuchen kommst, ja, mit weiteren spannenden Geschichten.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und nächste Woche wird's bei uns göttlich, denn dann erzählt uns Reporterin und Moderatorin Funda van Roy von ihrer Reise nach Nepal. Und dort hat sie ein Mädchen getroffen, die ist gerade mal 10 Jahre alt und wird aber als Kindsgöttin verehrt von den Menschen dort. Das klingt nicht nur spannend, sondern das bringt natürlich auch jede Menge Probleme mit sich. Und was sie da sonst noch alles in Nepal erlebt hat, das erzählt sie uns nächste Woche. Und deshalb unbedingt reinhören und wenn es euch gefällt, bitte auch abonnieren. Da freuen wir uns ganz besonders. Und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.